Herzlich willkommen beim Gadgetfunk, dem Podcast für Geeks und Technikbegeisterte. Danke fürs Vorbeischauen und jetzt viel Spaß beim Hören.
Schönen guten Abend, Heiko.
Einen wunderschönen guten Abend, Carsten. Ich grüße dich.
Wir sind wieder zu zweit hier im Podcast-Wohnzimmer. Natürlich unter Corona-Bedingungen, mit Distanz und so, ne?
Ja, aber sowas von. Ja, schade, ja. Haben sich alle freigenommen, die Burschen.
Ja, und dann müssen sie mal wieder die alten Leute richten. Aber es ist okay so. Wir haben ja kurz gesprochen schon. Wir machen hier einfach eine lauschige kleine Sommer-Podcast-Folge am Dienstagabend und gucken, wo uns diese Aufnahme hintreiben wird. Da sind wir schon beim ersten Thema, über das wir eigentlich nicht zu reden brauchen, weil bis unsere Technik diesen Podcast geschnitten hat, sind die Amazon Prime Days schon lang passé.
Ja, da hätten wir vielleicht schon letzte Woche mal anteasern sollen, was denn da so kommt und nicht kommt. Das war ja, da gab ja genug Leaks, was es alles zu kaufen gibt oder gab, ne?
Sind das in dem Fall echt Leaks?
Ja, naja, oder Verbrauchertipps.
Ich glaube, da war das ganze Netz voller Tipps.
Ja, das ist ja mittlerweile Prime Days, wie heißt der andere Geschmarrn da?
Black Friday.
Und die Cyber Days gibt's noch zwischendurch mal. Und, was weiß ich was. I'm totally overdosed. Und ich musste ehrlich sagen, als altes Shopping-Monster habe ich total verpennt, irgendwas zu kaufen und das Gefühl zu bekommen, was zu sparen. Ja.
Ja. Na, ich habe tatsächlich, ich hab Geld gespart. Ja.
Du hast Geld gespart beim Geld ausgeben.
Richtig.
Common Sense.
Ein paar Schnäppchen. Aber zu meiner Ehrenrettung nur Dinge, die ich wirklich auch gebraucht habe. Ich bin jetzt nicht in den Konsum, ich spare, Wahn verfallen, sondern ich habe wirklich bloß Sachen geschossen, die ich früher oder später eh gebraucht hätte.
Also wo du richtig gespart hast dann auch, ja?
Und da habe ich dann eigentlich tatsächlich schon richtig gespart.
Das ist freut mich zu hören, dass du so ein positives Verhältnis zu den Prime Days hast. Ja, zum also, einen bin ich mir zu doof, mir meine Bedürfnisse dann konsolidiert bei den Prime Days aus mir rauszudrücken. Und zum anderen sind die für mich, wir sind ja selbst kein wirklicher Hersteller, vertreten ja einige Hersteller hier in Deutschland. Und da ist Prime Days bei Amazon immer gleich verbunden mit, das kostet ganz viel Geld. Von daher schwierig in der Wahrnehmung, denn auch, weißt du, Stückzahlen, Umsatz sind halt nicht gleich Ertrag. Also für Amazon schon, aber für die Hersteller oft nicht.
Wir sprachen ja im Vorstand, da waren wir deutlich offensiver. Jetzt sind wir eigentlich fast zu freundlich zueinander. Ich fand das vorhin fast erfrischender, bei den Temperaturen überhaupt erfrischend. Gutes Stichwort. Da bist du noch so ein bisschen mehr in Rage gegangen, weil ich nämlich gesagt habe, ich finde es super und du bist natürlich sofort wieder steil gegangen, weil beruflich gesehen ist der Prime Day für dich natürlich nix.
Es ist schon total, also es ist total super, um Geld zu verbrennen.
Aber jetzt red mal ein bisschen weniger metaphorisch auf der Metaebene, sondern also
Hörerschaft doch mal was. Liebe Hörerschaft,
wie funktioniert so ein Prime Day?
Unter der Hörerschaft.
Was ist das so ein Prime Day?
Ja, wie das so ist. Die Rabatte, die da gezeigt werden. Naja, die zahlt ja irgendjemanden, die zahlt nicht Amazon, auch nicht der Verbraucher, sondern die zahlt einfach der Hersteller oder der verantwortliche Distributor für die Marke innerhalb des Vertriebslands und bei uns natürlich Deutschland.
Und warum ist das so?
Ja, weil für Amazon ja der Verbraucher, der Kunde ganz weit oben steht und irgendjemand muss die Party ja zahlen, also ne? Ein Produkt hat ja einen gewissen Wert.
Ist es nicht so, dass der Hersteller sagt, ich verkaufe meine Tastatur einfach mal 30% günstiger über den Kanal Amazon und alle freuen sich? Bis auf den Hersteller, der dann nur noch 10% Marge macht anstatt 40.
So ungefähr. Und du hast ja nicht nur die Sonderrabattierung, Amazon greift ja auch sonst sehr kräftig bei den Herstellern ins Täschchen, um da mal im Sprech zu bleiben.
Das ist das, was der Endkunde halt nicht sieht.
Ne? Das ist das, was der Endkunde nicht sieht. Und das da fallen halt, liebe Hörerschaft, dass Amazon nimmt da schon von den lebenden Herstellern statt von den Toten. Ja,
das, die zahlen so schlecht.
Ja, da dauert es, bis die Rechnung bekriegen ist. Naja, aber so lässt sich diesen wunderbaren Service und die echt schicke User Experience beim Einkaufen und den reibungslosen Rückversand und die Gutschriftgeschichte und so, das kommt ja alles nicht von ungefähr. Das kostet ja alles einen Arsch voll Geld. Und das zahlt auch alles nicht Amazon aus eigener Tasche, sondern es wird einfach umgelegt auf Lieferanten und Hersteller. Und nichts anderes ist beim Prime Day auch und Amazon ist sowieso, auch wenn es immer heißt, ja online, aber im Online kann man das große Geld verdienen und dicke Margen, keine Kosten für Flächen, für Personal, etc. Das ist ja, die Zeiten sind ja auch alle rum. Ja, und Amazon ist halt genauso teuer, wie es halt ein Mediamarkt für den Hersteller ist am Ende vom Tag.
Aber du sagst es immer wieder so in einem Nebensatz, für den Hersteller. Und liebe Hörer und Hörerinnen da draußen, das Gute, habe ich halt vorhin auch schon gesagt, das Gute für dich und mich und euch und uns ist, dass es uns ziemlich wurscht sein können. Weil
für den Verbraucher ist das super.
Ja, macht wir einen Mega-Job. Unser eins spart nämlich wirklich. Jetzt kann man die ethische Keule schwingen und sagen, darf man überhaupt noch bei Amazon bestellen, weil, da sind wir auf einer ganz anderen Ebene.
Das traue ich mir gar nicht aufzumachen.
Grundsätzlich ist so ein Prime Day eine super Geschichte, um Geld auszugeben oder eventuell auch zu sparen, außer für den Hersteller selber und eventuell den Distributor, also den Zwischenlieferanten.
Ja, so, das kann man so, glaube ich, ganz gut runterbrechen. Das bringt mich aber auch zu dieser ganzen Thematik, zu der Geschichte oder zu Geschichten, die ja in den letzten Wochen öfters mal in den einschlägigen Medien kursiert sind, nämlich, dass Amazon so viel Neuware vernichtet oder Retouren vernichtet. Das ist auch schon mal zu dir durchgedrungen, Carsten.
Das ist auch zu mir durchgedrungen, ja.
Ja.
Weil es billiger ist, den Bums wegzuschmeißen, zu entsorgen, als wieder auszupacken, neu konfektionieren und neu in die Regale stellen.
Genau, denn der Hersteller bzw. Lieferant, der zahlt das ja. Ne? Das ist ja mit eingepreist bzw. nachgepreist. Und das ist dann das ist schon ziemlich schräg, ja, weil das Wegwerfen ist einfach viel günstiger als Lagerhaltung und der organisatorische Part, das zurückgeschickte Geraffel, sag ich mal ganz, ganz vorsichtig, nochmal zu vermarkten. Anfänglich gab es Spezialisten für die Rücksendungsvermarktung bei Amazon. Die haben dann irgendwann das Zeug nur containerweise gefühlt nach Afrika geschippt und weil wird es einfach vernichtet. Und das ist natürlich schon, also für die Wertschöpfungskette ist es super, weil in China werden die Waren produziert und hier werden sie eingestampft und verbrannt. Und der Hersteller das dann bezahlt, ist natürlich.
So Recycling, verzeih mir die naive Frage, ist macht keinen Sinn. Ist
ja, ich glaub,
hier nicht angedacht.
Ich glaub,
wahrscheinlich nur bei sehr hochwertigen Dingen. Ne?
In der Verwertungskette natürlich, Elektronik wird anders recycelt oder verwertet, wir nennen es mal verwertet, als jetzt vielleicht iPhone-Täschchen oder ein Preiseinstiegs-Turnschuh oder sowas. Ja? Das geht, glaube ich, alles nur in die thermische Verwertung. Aber überall da, wo vielleicht noch ein bisschen Kupfer, Gold, Edelmetalle im Recycling rauszuholen sind, das wird dann auch über die Spezialisten gemacht. Aber am Ende vom Tag landet alles auf dem Schrottmaß, so abgesagt. Das ist schon, schon traurig.
Die Prozessoren wieder neu zu verwerten, macht halt überhaupt keinen Sinn. Ne? Weil im Zweifel sind die auch schon overaged und runterlöten geht auch nicht gescheit.
Nee, das ist halt von der Arbeitsleistung her gar nicht bezahlbar. Das wird dann mit chemischen Verfahren in Großbetrieben dann als Rohstoff recycelt, aber natürlich ist der Prozessor, der vorher teuer produziert wurde, der ist halt einfach kaputt. Also gerade zur heutigen Zeit, Prozessorenknappheit, aber trotzdem, an dem System wird festgehalten, das ist so kalkuliert, das ist part of the game und da kann der Aufschrei noch so groß sein, der Bezos wird es nicht anders machen in Zukunft.
Der Bezos wird es nicht, nee, ist schlimm eigentlich, gell?
Ja,
dabei sind wir doch jetzt alle so green. Also kommt dir das Thema auch zurzeit so massiv unter wie mir?
Auf ganz vielen Ebenen, gefühlt immer nur mit Halbgas. Da nehme ich mich persönlich auch gar nicht aus. Aber es ist auf allen Ebenen, ob das jetzt Greenwashing der einzelnen Unternehmen ist, ob das ein im persönlichen Umfeld im täglichen, Dinge des täglichen Bedarfs beim Einkaufen überall ist, Bio, also das Thema Nachhaltigkeit, würde ich sagen, Ist ja das, was da mit rein, wo der grüne Faktor mit reinkommt, ja.
Also ich beschreibe es mal aus meiner Sicht, aus meiner Warte. Nachhaltigkeit ist so die große Klammer, die schon seit längerer Zeit außen rum hängt. Was mir in letzter Zeit verstärkt auffällt, ist eben dieser Trend, ressourcenschonend, vermeintlich ressourcenschonend zu verpacken. Wir verzichten auf Plastikblister im Verpackungskonzept, wir gehen auf Vollpappe, wir reduzieren die Verpackungsgröße und reduzieren die Informationen, die wir draufdrucken und haben dadurch halt weniger Lagerfläche, die wir beanspruchen. Wir steigen um auf Kabel. Kabel ist zum Beispiel ein sehr schönes Thema, gerade im Zusammenhang mit Systemhäusern, wenn sie nicht gerade im Mediamarkt hängen. Wir verkaufen jetzt Kabel in kistenweise und nicht mehr einzeln verpackt und reduzieren dadurch den Müll auf das Müllaufkommen und der Techniker hat auch noch ihren Zeitaufwand dabei und. Also all diese Geschichten sind gerade ultra en vogue.
Das ist en vogue, das trifft es perfekt. Und du weißt ja, wie ich dazu stehe. Vielleicht auch durch die doch vermehrte Herstellernähe und nicht alles, was Hersteller machen, ist mehr gut. Und das ist dann zu 90% sind diese ganzen Stories halt Greenwashing.
Oder, es ist schon ein Wahrheitsgehalt dran. Das kann man dann aber in der Energiebilanz gucken, was an Energie, das ist nur der Energieaufwand, ja, im Vorfeld. Wie hoch ist der Energieaufwand, um eine gescheite Pappe zu produzieren? Und wie hoch ist der, für eine Kunststoff-Innenauflage? Der ist nämlich gar nicht so unterschiedlich. Ja, Pappe ist in der Produktion richtig extrem energieaufwendig. Aber sounds nicer.
Sounds nicer, gibt den Verbraucher, egal, ob das jetzt in der industriellen B2B-Schiene oder im Consumer-Geschäft, also mit den normalen Endkunden, die Storys sind ja die gleichen. Was aber bei allen Themen, der unterm Strich steht, ist eine Kostenersparnis bei den Unternehmen. Ja, dann natürlich ist es ein Kabel, was nur in der Tüte verpackt ist, statt in einem schönen Prister, wesentlich kosteneffizienter. Und natürlich kann man dann draufschreiben, hey, machen wir weil weniger Volumen beim Transport, weil weniger Verpackungsmüll, aber unterm Strich, was zählt, ist der gesparte Euro. Ja, pro Produkt, 1 Euro pro Verpackung, kannst du auch mal grob rechnen für alles, was Computergröße, Notebook bis zur Notebookgröße, hast du zwischen 80 Cent und 1 Euro Verpackungskosten, je nach Wertigkeit der Verpackung. Mhm. Wenn du die halt mal rausrechnest, ne, das lohnt sich schon, dann Dinge nur noch sogenannt Back and Label, also nur noch mit einer Plastiktüte oder mit einer Plastiktüte mit 50% Bio-Plastikanteil und dann noch ein Aufkleber drauf, ist halt wesentlich kostensparender als eine Pappkiste, ja, oder eine schöne Faltschachtel.
Oder, du hast noch ein gutes Gefühl dabei.
Und du hast noch ein gutes Gefühl dabei vermittelt. Und das ist dann der Punkt, wo es Richtung Greenwashing geht.
Aber weißt du, was das Drama ist? Hm? Das richtige Drama für den Endkunden. Du kannst dich ja an einer gescheiten Pappe genauso schneiden wie an einem Rechtsblister.
Papier kann so scharf sein.
Ich habe echt vor diesen voll verschweißten, meistens sind es ja so eher kleinere Elektroteile, die dann voll verschweißt mit der super spröden Kunststoffumhüllung ist. Und also da habe ich einen Heidenrespekt davor.
Im Hardcore-Priste.
Ja. Aha, da habe ich mir schon solche Cuts geholt.
Ich habe eine Kunden in Erinnerung bei unserem Ex-Arbeitgeber, formerly known as Belkin.
Ex,
ja, auf jeden Fall. Ja, ganz ja. Die hatten ja auch sehr schöne Priester, aber auch verdammt widerstandsfähige und widerspenstige Priesterverpackungen.
Also aber vor allem das Zeug eigentlich noch vor meiner Zeit, dass da in diesem Raum, erinnerst du dich an diesen Raum?
Showroom,
da unten?
Natürlich. Oh,
mit den ganzen Preziosen.
Pure AV-Kabel, ja.
Die waren geil.
Ja, die waren nicht nur geil, die waren auch lebensgefährlich, ja.
Ja, wenn du mal dran gekommen bist, waren sie geil. Nein,
beim Öffnungs, ich hatte ein paar Kunden gehabt, den hast du ein paar Buster da gelassen und da kam echt vermehrt dann irgendwann so, ey, cooles Produkt, aber bis man mal dran gekommen ist, ja, habe ich die ganzen Finger aufgerissen und geschnitten und mit dem Cuttermesser abgerutscht. Und
Überraschung, ja, die waren krass, die Verpackungen.
Aber
ja,
da hat dir keiner was aus dem Supermarkt, aus der Verpackung rausgeklaut oder aus dem Flächenmarkt, nee. Ja. Das war schon eine andere Nummer. Ja, das hat sich alles schon gewandelt. es wird in meinen Augen nur ganz vieles unter dem falschen Deckmantel halt weitergegeben.
Naja, falsch. Falsch ist immer so eine Wertung, da musst du aufpassen. Und
ethisch-moralisch nicht korrekt halt, dargestellt. Ne?
Ja. Das ist halt alles Marketing.
Ja, aber weißt du, du hast einen ehrlichen Marketier da sitzen, der sagt, ne, jo, wir sparen dadurch Geld, aber das können wir in Entwicklung neuer Produkte stecken. Das ist eine Aussage.
Ja, ja. Ja, da hat der Marketier ja eh, also, ne.
Ja. Warte, wir klopfen den Enten mal den alten Hühnern mal die Füße platten, dann haben wir frische Enten.
Ich rede aus Erfahrung, so als Marketier hast du auf Produktentwicklung gar nicht so viel Einfluss.
Ja. Das hast du recht. Du hast dir wieder ein paar schöne Sprüche für das Produkt, was jetzt da ist, einfallen, ja.
Mhm. Ja, oder zumindest eine akzeptable deutsche Übersetzung.
Also ich sage nur Plug-in und Feel-Good.
Ah, das war schön.
Ja, ein Traum.
Das werden unsere Hörer auch noch in 100 Folgen hören.
Der Running Gag wird auch nie sterben. Aber zurückzukommen.
Aber damals gab es da gab's ja auch schon so eine grüne Welle.
Ich wollte gerade sagen, es war ja ein grünes Thema, wo eben dieser Slogan übersetzt werden musste. Abschaltbare Stromleisten und sowas, ne?
Ja, das also für alle die noch zuhören, die noch nicht abgesprungen sind, das war so die Zeit, als das, was wir heute als Smart Home oder IoT kennen, gerade aus den ersten Wehen herausgeboren wurde, als die ersten, ja, wie hieß das, Belkin Wemo hieß es da in dem Fall, das war so mit eine der allerersten Smart Home,
das waren die Produktfamilien überhaupt, glaube ich, oder? Das waren die
Remote. Ja, aber bei Wemo war schon die App dabei, dass du Remote steuern konntest.
Oh, apropos.
Und diese ganzen Searches, und damals war auch die Zeit, als Green IT hieß das zu dem Zeitpunkt.
Ja, Mann.
Ganz groß rausgekommen ist, was am Ende vom Tag aber nur bedeutet hat, dass sie so clevere Switches gebaut haben, also für alle, die nicht so in der Netzwerktechnik unterwegs sind. Switches sind so diese Kästen, in die man mehrere Netzwerkkabel reinsteckt und dann können mehrere Geräte an diesen Netzwerkkabeln angeschlossen werden und können auf die innerhalb, können ein Netzwerk aufbauen, können untereinander auf Datenträger zugreifen oder auf unterschiedliche Rechner oder. Dafür braucht man Switches, die bringen das alles zusammen. Und der Clou damals, ja, der Clou war, dass es die Ports, in die man diese Kabel reinsteckt, die waren so schlau, dass sie erkannt haben, ob ein Kabel drinsteckt oder nicht. Und wenn kein Kabel drinsteckte, haben sie ganz einfach den Energieverbrauch reduziert oder auf null gefahren. Und sobald ein Kabel drin war, haben sie geguckt, was kommt denn da rein.
Das war auch super Marketing war das.
Das war ultra, also das war damals green. Wir sprechen von vor 10 Jahren oder sowas, ne?
10, 15 Jahre, ja.
Genau, das war die erste green Welle. Ja, und jetzt ist halt wieder alles green, aber es bezieht sich in erster Linie auf Verpackung und ja, da müsste man halt wirklich mal die Rechnung von A bis Z durchmachen. Es gibt Einsparmöglichkeiten. Ja, du hast schön auf den Punkt gebracht, selbst wenn eingespart werden würde, würde dieser Preisvorteil an den Endkunden weitergereicht oder werden davon Bäume gepflanzt oder das wäre doch zum Beispiel
mal. Es gibt ein paar Unternehmen, die aus der grünen Welle entsprungen sind, sei es irgendwelche Hersteller oder Verarbeiter von Kunststoffen, die einen gewissen recycelten Anteil mit reinnehmen, die das Plastik aus dem Meeren rausfischen und mit probieren, ihre neuen Produkte mit einfließen zu lassen und da gibt es ja viele Ansätze, aber am Ende vom Tag ist da.
Du, Fußballvereins spielen in recycelten Trikots. Ganz, ganz tolle Geschichte. Diese Trikots wurden aus recycelten Plastikflaschen hergestellt, ja. Schlimm genug, dass die erstmal im Meer landen, also, ne?
Ja. Ja, und wir haben uns die Kollegen vom gemischten Hack irgendwann mal gesagt, wir brauchen einfach mehr Wale, ja, die ins Plastik wegfressen.
Oh Gott, ja, erklär denen noch.
Ja, you know what I mean? Das,
I do.
Crazy shit, es ist alles nicht so einfach, den Spagat zu machen.
Was ist denn eigentlich aus all diesen Green Companies, erinnerst dich damals, als wir noch auf IFAS gingen, die letzte, auf der ich war, vor 2 Jahren,
ja.
Da war das doch auch schon ein Riesentrend, da waren Hallen voller Bambus-Installationen.
Ich habe vorhin kurz überlegt, ob ich den Thementree darum erweitere, diese kompostierbaren Plastikprodukte.
Das wäre dann das nächste gewesen. Ich wollte erstmal beim Bambus bleiben. Bambus schnell nachwachsender Rohstoff, ja
ist gute, total
gute
super.
Geschichte grundsätzlich.
Ist total super.
Schaut auch gut aus.
Ja, wenn genug Polymerharz zum Trinken vorhanden ist, dann ist Bambus total haltbar.
Und braucht halt ein bisschen Wasser, so ein Bambus, bis er eine entsprechende Größe
erreicht hat. Ja, ein Bambus ist auch kein, ja. Natürlich kannst du Dinge aus Bambus machen, aber wenn du es alltagstauglich und haltbar machen möchtest, brauchst du auch da wieder Polymerharze, Kunststoffe, bla bla bla. Das ist ein rein aus Bambuskram gefertigtes Zeug. Schwierig.
Okay, next step, die wiederverwertbaren Hüllen.
Hüllen oder generell
kompostierbar. Also nein, nicht wiederverwertbar, kompostierbar. Also es gab tatsächlich Hersteller, die rummarschiert sind und haben gesagt, hier ist die Hülle und die ist super gut. Und wenn du sie nicht mehr magst, schmeißt sie auf den Komposthaufen. In einem halben Jahr ist nichts mehr übrig davon.
Hätte ich jetzt ein Hype-Train-Zug-Sample, würde ich es einspielen, würde sagen, tschu-tschu, auf den Zug wäre ich auch beinahe aufgesprungen. Hat mich ein Stück weit erstmal abgeholt von der Idee her. Oder die Idee ist ja auch super, einfach da ein Stück Plastik, egal ob das jetzt ein iPhone-Case oder ein Kleiderbügel oder ist. Ja, wenn du es nicht mehr brauchst, wenn es kaputt ist, schmeißt es auf den Kompost und es wird einfach kompostiert.
Ja. Blumenerde draus.
Also eins kann ich schon mal sagen, aus dem Scheiß, den es da momentan gibt, wird nie Blumenerde werden.
Nicht?
Nein.
Wieso?
Es zersetzt sich nach x Jahren, ja, nach x Monaten bis zum gewissen Teil, aber es ist halt, da kommt jetzt kein gescheiter Humus bei raus. Es ist halt dann unter Idealbedingungen in Spezialkompostieranlagen, dann ist es fast komplett zersetzbar.
Ist gut für Bienen.
Es ist super gut. Wir haben uns ja mit dem Thema auch intensiv beschäftigt.
Kannst du in deinen Vorgarten schmeißen und dann hast du ein Stück Matsch in deinem Steingarten.
Ich will das nicht machen, genau. Wenn dann in den Steingarten, ja, weil dann wird es vielleicht eher geklaut und weggetragen, als hat sich zersetzt. All die Prüfberichte, die es dazu gab, das war alles sehr theoretisch. Das ist biodegradable, den Ausdruck habe ich die ganze Zeit gesucht, ist schon wieder tot als Schlagwort, weil nicht umsetzbar, weil zum einen von den Farbgebungen her, Farbechtheit, generell darstellbare Farben, die möglich sind, sehr eingeschränkt und je homogener und besser die Oberfläche werden soll, umso mehr Zusatzstoffe brauchst du wieder und dann geht der Kompostiergedanke dann ganz schnell wieder flöten, wenn du keinen Splitter holen möchtest, gefühlt. Ist schon wieder totes Thema, muss ich ehrlich sagen. Gefühlt geht der Trend bei diesen ganzen Kunststoffprodukten so ein bisschen dahin, dass, und da kann man echt wegweisend die Firma Otterbox nennen, und nein, wir werden nicht davon gesponsert, aber die schaffen das ziemlich gut, einen prozentualen Anteil an Altplastik und recycelten Plastik dann wieder in die Neuproduktion mit einfließen lassen, nachweislich. Das sind so die einzigen, die in dem Bereich, die ich kenne, die da sehr hart am Stissel sind und sich da auch nichts scheißen und Geld in die Hand nehmen. Aber selbst die sagen, okay, wir haben einen kleinen Prozentsatz an recycelten Kunststoffen, die wir in Neuware mit einarbeiten, aber es ist der Traum vom kompostierbaren iPhone-Case, der ist also ziemlich geplatzt. Eine nette Idee, gut aufgemacht von vielen, aber Vorsicht mit den Nomenklaturen, die da so herrschen. Ja. Mhm. Alles nicht so einfach. Der Gedanke ist natürlich super und es ist ein Drama, was auf den Meeren passiert. Länder wie viele europäische Länder mit einem gewissen Maß an Bildung, Erziehung und Recycle-Systemen, die sind ja gar nicht die großen Verschmutzer. Ja, das sind nicht wir. Wir können unseren kleinen Teil dazu mitleisten, aber es sind ja nicht wir, die für den großen Schiss in den Meeren sorgen. Das sind ja ganz andere, bevölkerungsreichere Landstriche und Nationen.
Wo einfach bevölkerungsreicher als Deutschland.
Ja, Deutschland soll es. Ne? Guck dir die ganzen asiatischen Staaten an. Der größte, und Indien, ne, mit ganz viel Küstenlinie auch, da wird einfach so viel mehr verklappt und das ist eigentlich der Großteil der Meeresverschmutzung, die da einfach passiert und das Ganze ja nicht, weil die Leute es absichtlich machen, sondern Unwissenheit, die Folgen, ja, sind da ja oft gar nicht in die gesellschaftlich so weit vorgedrungen, dass sie sich ein Bild drüber machen, was jetzt passiert, wenn sie einen Mülllaster ins Meer abkippen.
Unwissenheit, Ignoranz, ja.
Ja, ich glaube einfach vermitteltes Wissen einfach. Bildung. Bildung ist der Schlüssel zu allem und auch da wären die Leute da gebildeter, was das ganze Thema angeht, würde da mit Sicherheit auch eine andere Bereitschaft herrschen, sich Gedanken dazu zu machen. Natürlich Geld ist auch noch ein großer Faktor und oft geht ja Bevölkerungsreichtum oder Überbevölkerung auch mit Armut daher und dann hast du natürlich mehrere Herausforderungen. Nichtsdestotrotz, es ist einfach furchtbar.
Weil die Leute halt keinen Fernseher und keine Playstation haben. Was sollen sie auch machen?
Du bist ein Arsch. Also Playstation 5, ne? Auch der gemeine Deutsche wartet immer noch auf seine Playstation 5.
Playstations für Indien.
Das ist furchtbar und natürlich fragt man sich ja auch, was kann man selbst dafür tun und es ist so, das ist halt auch irgendwie ein schmaler Grat. Natürlich ist es toll, wenn wir alle Müll trennen und die Wokeness as hell entwickeln und auf Tierwohl achten und unseren kleinen, für unsere eigene Seelenwelt den Beitrag dann mitleisten, aber am Ende vom Tag sind die Probleme halt wo ganz anders und nicht in Deutschland. Ja, und das ist trotzdem muss jeder für sich selbst halt so seinen Segen damit ein bisschen machen. Und da gibt es ja auch interessante Studien beziehungsweise Zahlen. So viel Plastiktüten hätten in Deutschland gar nicht verkauft werden können, wie in anderen Ländern direkt ins Meer geschmissen werden. Ja, das ist der Tropfen auf dem heißen Stein. Aber er macht natürlich Sinn. Und wenn sich dann vor allem amerikanische, US-amerikanische Unternehmen damit rühmen, wir haben jetzt recycelbare Strohhalme, um die Meere zu schützen. Ja, Entschuldigung. Mhm. Ja, could be better in Greenwashing.
Der Trend geht ja auch zur Bambuszahnbürste.
Ja, macht Sinn. Ist ein bisschen holzig und spürtrig, ja, aber ansonsten ganz gut. Ja, auch die, wann hast du deine letzten, das ist eine scheiß Frage eigentlich momentan, deine letzten Coffee to go geholt an irgendeiner Kaffeebude?
Ganz lang her.
Ja. Ich muss sagen, hier im März habe ich, glaube ich, 2-3 Mal mir unterwegs bei meinen Laufreihen so einen geholt und hatte da ein furchtbar schlechtes Gewissen, weil ich eigentlich auch gegen diese Kaffeebecher bin. Denn für einen kurzen Kaffeekrück, die Dinger sind ja auch nicht kompostierbar und nicht recycelbar, ist einfach Restmüll dann.
Ja, da habe ich auch mal Zahlen gelesen. Da
absurd, oder? Absurde Stück Zahlen, ja.
Allein ich glaube, für München war das damals eine Zahl, das war unglaublich, was an einem schönen Tag an Styropor entsorgt werden musste.
Das ist doch nicht nur Styropor, das ist ja auch einfach beschichtete Pappe, die ist ja auch als Green, aber ist ja ein Pappbecher eigentlich, also
in der Wahrnehmung. Mit einer Kunststoffemulsion.
Ja, das ist halt so verpresst, das Zeug, das kriegst du gar nicht mehr getrennt. Also es ist auch Restmüll am Ende vom Tag. Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt überleg mal, ich sag nur CES, wie viele Prämobil-Männchen mit dem goldenen Kaffeegriff am Morgen siehst du? Das ist halt nochmal München hoch 10, ja. In den US-amerikanischen Städten mit der Kaffeekultur. Oder auch in anderen Ländern. Ja. Aber da, das ist ein
wahnsinniges. Ich meine, da geht der Trend ja auch gerne dahin, dass man mehrere Kaffeebecher übereinander nimmt, weil man ihn sonst nicht transportieren kann.
Ja, das ist für dich
auch. Ja, kein Witz, es ist so.
Weil es sonst so heiß ist, oder was?
Ja, genau. Weil ein Becher mit nur einer Außenschicht kannst du fast nicht anfassen, weil er zu heiß ist. Also nimmst du 2 oder 3, dann geht's wieder.
Ja,
ich erinnere mich da allein an irgendwelche Meetings, Team-Meetings in den USA und dann gab es da Mittagsbrunch oder was auch immer. Und danach haben 2 Mülleimer nicht gereicht für die ganzen Becherchen, die da reingeflogen sind. Also das war dann wirklich auf Teamebene schon
krass. Aber gut, dass die Strohhalme jetzt aus Papier gemacht werden, ne?
Ja, oder es gibt sie auch schon aus Metall, aber ich habe es noch nie probiert, ganz ehrlich. Ich finde es auch schwierig, die dann richtig sauber zu kriegen. Gerade so ein Bambus-Strohhalm, schafft es die Spülmaschine?
Nee, den muss halt wegschmeißen.
Ja,
aber er ist halt nicht aus Plastik. Ja? Der ist nicht aus Plastik. Ja, aber
landet im
wie sind wir eigentlich dahin abgebogen jetzt? Ach, Amazon und online und
du warst schuld.
Hast du eigentlich das Geheimnis gelüftet, was du gekauft hast auf Amazon?
Das geht doch niemanden was an.
Ach, Entschuldigung, hätte sein können. Mich hast du ja auch
gefragt. Ein Item kann ich verraten, weil das kommt nämlich hier diesem Projekt zugute. Einen Mikrofonständer.
Schönes Mikrofonständer. Wort. Ja. Du hast mich ja um Rat gefragt. Ich habe dir eine ehrliche Antwort gegeben. Ich bin mal gespannt, welcher es wird.
Es ist schon der unfassbar teure geworden, der dann dank Prime gar nicht mehr so teuer war.
Der mit den Außenfedern?
Ah, ja, ich glaube schon. Ja.
Bin ich mal gespannt, ob die anfangen zu garksen. Da wäre ich auf einen Erfahrungsbericht.
Dort T20, ja. Nee, weil mein Ständer hier war eine recht günstige Investition. Und jetzt stellt sich ja auch heraus, Kauf vielleicht nicht immer günstig. Der ist mittlerweile so verbogen und verzogen. Ja, schlimmer als meine Kinder verzogen sind. Nein.
Ich hatte ja mal geguckt, aber das rote Ding gibt's halt auch beim Prime Day nicht günstiger irgendwie.
Nee, die brauchen das nicht.
Ja, genau, die machen bei dem ganzen Spuk nämlich nicht mit zurecht. Dann so schließt sich der Kreis dann wieder. Aber wo hast du denn eigentlich das Zeug jetzt hinliefern lassen? Hast du es nach Eichstätt oder in deine ungarische Dependance?
Nee, das kommt schon hier nach Eichstätt.
Da bin ich ja froh, weil, ne, wie ich dich kenne, hast du bestimmt das Regenbogenfarbenmodell bestellt, das wäre nach Ungarn gar nicht eingereist.
Das eingereist ist gut. Der Ständer, der nach Ungarn einreist, der wäre an der Grenze abgefangen worden. Ja, komische Zeiten, oder?
Ich bin hochkonsterniert, was da bloß ist und wieso. Ja, hochpolitisch oder doch nicht. Was erlaube ja. UEFA?
Wie viel why? Politik ist Politik? Aber lass uns unserem neuen Konzept folgen und erstmal erzählen, was Sache ist, bevor wir dann in die Bewertung einsteigen.
Ja.
Und ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Fangen wir mit der Binde an oder fangen wir mit dem...
Chronologisch richtig wäre die Binde, oder?
Ich weiß es nicht. Ja, wahrscheinlich medial chronologisch. Also folgendes. Wir haben ja gerade diese Europameisterschaft im Fußball. So, da gibt's Regularien für alles. Und dann kommt da dieser Revoluzzer-Torwart Manuel Neuer daher und hält sich nicht an die offizielle Kapitänsbindenmaßgabe der UEFA. Sondern was macht er? Er schnallt sich eine Binde um in den Regenbogenfarben.
Ja, Hashtag Gay Pride, Grüße gehen raus.
Ja, und verstößt damit quasi gegen die offiziellen Vorschriften des Turnierveranstalters, namentlich der UEFA. Die offizielle Binde schaut, glaube ich, aus einfarbig und da steht irgendwas mit Respekt drauf. Ja, was natürlich auch der Rasse darf man ja auch nicht mehr sagen. Wofür steht Respekt? Also respektiere alle Menschen, egal welcher Farbe.
So würde ich das auch mal verstehen. Mir kam der auch eben beinahe mein handgeschäumter Latte Macchiato mit Mandelmilch hochgekommen, ja, im Plastikbecher. Denn
Respekt,
ne? How dare you? Die Frage ist, zum einen geil, dass der Neue das einfach macht und zu Recht. Die Frage ist ja, welche Maßnahmen oder welche Hebel hat eine UEFA, um ihn dafür zu punishen? Oder sie können ja mal sagen, du, Manu, das darfst du nicht. Ja, kann nicht sein, dass uns jetzt jeder auf der Nase rumtanzt. Der Ronaldo verschmäht die Co., der nächste ist Heineken 0% und du kommst jetzt mit deiner Regenbogenbinde? Was ist denn los?
Die andere Frage ist, warum macht man so ein Fass überhaupt auf?
Ja, vollkommen, also ja, ist doch vollkommen egal. Und die werden, also ein Neuer wird ja nicht ausgeschlossen vom Turnier, nur weil er halt eine Regenbogenbinde trägt.
Ja, ich suche gerade, red du nochmal weiter. Ich will jetzt hier keinen Fehler machen und das richtige Wording finden und ausnahmsweise mal nicht ja,
mach,
so halb
mach, mach mal, ich rage mal ein bisschen weiter, wie mir der Schnabel einfach gewachsen ist. Denn ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Die UEFA hat ja eigentlich keinen Hebel und keine Möglichkeit, sich dagegen aktiv zu wehren, außer rumzumaulen. Und wenn jetzt der Praktikant morgen den falschen Lichtschalter umregt in der Arena,
zumindest. So weit sind wir noch nicht. Wir sind noch bei der Binde.
Okay, bei der Binde. Also wenn der Neue bekanntlich Farbenprint von seinem Ausstattungshelfer die falsche Binde hingelegt bekommt und das gar nicht mitkriegt, was will eine UEFA machen? Nase bohren? Für Menschenrechte in Katar kämpfen? I don't know. Ach, das war FIFA, Entschuldigung, war nicht UEFA. Ja, es ist, verstehe ich einfach nicht, so ein Schwachsinn. Ich meine, dann geht es ja um ganz klare Statements und Organisationen wie eine UEFA schreiben sich auch auf die Fahne mit auf dem Ausspruch Respect oder Respect auf der normalen Kapitänsbinde, dass alle Menschen auf diesem Planeten zu respektieren sind, jedes Menschenleben, egal welcher Couleur und Gesinnung, das ist das falsche Wort, sondern welcher Ausprägung er seine Menschen lieben möchte und wo er sich hingezogen fühlt, vollkommen egal. Das verstehe ich einfach nicht. Ja.
Ja.
Geht mir nicht rein. Hast du irgendwas gefunden zum offiziellen Wording?
Ich hab ein paar Sachen gefunden, nur weil du gerade gesagt hast, jeder kann lieben, wen er will. Hast du mitbekommen, der erste NFL-Profi hat sich heute als homosexuell
geoutet? Oh nee, hab ich nicht bekommen, aber ganz großen Respekt. Ich glaube,
ich kannte den zwar nicht, ist aber wurscht, er scheint Profi zu sein, Profi-Footballer, also die Viecher, die da aufeinander losprügeln,
prügeln.
In einem ersten Statement sich zu seiner Homosexualität bekannt. So, mal gucken, wie es weitergeht. Just on a side note, in der Bundesliga
hat diesen
Schritt noch keiner gewagt. Ein aktiver Spieler,
ja. Okay, das genau, weil dann ja, wollten wir nämlich fragen. Ich glaube, in der Bundesliga hat sich noch kein aktiver Spieler.
Na, der Hitzlsperger ist mir als einziger bekannt und der hat es nach Karriereende gemacht und hat dafür auch. Ja, wobei am Ende die Leute disqualifizieren sich ja selber, wenn dann so Statements hörst, wie das kommt mir aber komisch vor, er hatte immer so einen harten Schuss und jetzt fühle ich mich merkwürdig, wir waren ja so oft unter der gleichen Dusche, dann weißt du schon, wes Geistes Kind da spricht. Nochmal zurück zur Binde, also die UEFA hat tatsächlich Untersuchungen aufgenommen, weil sie keine politischen Statements wünscht. Wer Sportveraltung für sportfremde Kundgebungen benutzt, verstößt gegen die allgemeinen Verhaltensgrundsätze.
Ja, aber das ist doch Whataboutism.
Und da sind wir jetzt wieder beim Thema Sport und Politik. Darf der Sport politisch sein? Darf die Politik sich den Sport als Partner suchen? Wie oft war Merkel mit der deutschen Nationalmannschaft unterwegs? Fragezeichen.
Wenn ich Respekt draufstehen habe, ist doch auch ein Statement, oder?
Ja, da ist es dann anscheinend nicht politisch.
Ja, aber wenn das Neuer ist halt, die Regenbogen, mach mich, aber er macht mich nicht nass, ne?
Ja, jetzt im Nachhinein haben sie beschlossen, die Binde darf weitergetragen werden. Sie gilt als Zeichen der Mannschaft für Vielfalt und damit als Good Cause.
Ja, aber Vielfalt, nichts anderes, bin halt doch das Zeichen der Regenbogenflagge mit dabei, oder?
Ja, natürlich.
Diversität in alle Richtungen.
Ja.
Und wenn es den alten Betonköpfen nicht schmeckt, ja, könnte er nach Hause gehen.
Zumal man ja auch sagen muss, also Chapeau Manuel Neuer, der ist ja in der Vergangenheit auch als Nationalmannschaftskapitän nicht sonderlich in Erscheinung getreten, sich für Minderheiten stark zu machen. Ne? Also das eine war wohl dieses kroatische Nationallied, was er da laut mitgegrölt hat, wo keiner genau weiß, wie gut sein Kroatisch ist, nur wusste, was er da gesungen hat. Aber er hat zum Beispiel auch damals, als Özil und Gündogan in der Causa Erdogan auffällig geworden sind, hat er sich auch als Kapitän der Nationalmannschaft auffällig zurückgehalten. Also er hat halt überhaupt keine Stellung dazu bezogen. Hat ihn also auch keine Hilfestellung angedeihen lassen.
Ja, richtig.
Und jetzt kommt er dann doch mit so einem Statement raus. Wir hoffen mal, dass es halt wirklich einen Hintergrund hat und nicht einfach bloß wieder so ein...
Weil es gerade on-vogue ist.
Mhm, so ein on-vogue sein.
Ja, das möchte ich ihm jetzt an der Stelle auch echt nicht unterstellen.
Na, er hat es auch nicht an die große Glocke gehängt, er hat es einfach gemacht. Punkt aus.
Das ist schon mal cool.
Er hat es jetzt nicht medial forciert, sagen wir es mal so rum. Ne?
Ja, hat jetzt keine 20 Selfies auf Instagram damit hochgeladen. Es ist vielleicht auch ein übersensibilisiertes Thema. Nichtsdestotrotz, es steht mittlerweile ja für die einfach auch für die Freiheit und den Respekt von und mit und gegenüber anders. Das ist ein Minenfeld an Formulierung.
Ja, du musst aufpassen. Ne?
Es ist ein Statement und das ist, ich glaube, jeder weiß, wofür es steht. Und eben die vereinte Fußballwelt sollte dafür genauso stehen, auch wenn es keiner laut ausspricht oder wahrhaben möchte. Und es wäre einfach schön, wenn es die Diskussion nicht geben würde. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, vielleicht ist es umso besser, das Thema nochmal vor allem für den Fußball zu beleuchten und auch die letzten wachzurütteln, dass es vollkommen egal ist, ob Männlein, Weiblein, whatever, ja. Solange die Leute glücklich sind und keinem was tun, ist doch alles schick.
Ja, das können wir uns, so eine Meinung können wir uns hier erlauben. Ist ja nicht überall so, ne? Grenzen an Ausland. Damit sind wir schon beim nächsten Thema. Immer noch Regenbogen. So, Manuel Neuer darf jetzt also seine Regenbogen-Kapitänsbinde tragen. Es ist die Stadt München auf die Idee gekommen, wir haben doch da dieses super Lichtsystem in unserem Stadion. Und wir machen ja schon zum Christopher Street Day immer eine Regenbogenbeleuchtung am Stadion an. Warum nicht auch beim nächsten Länderspiel?
Total geile Idee. Chapeau dafür. Finde ich super gut.
Ja und nein. Aber mach erstmal du.
Ich fand das eine coole Idee. Es ist Diversität ist in aller Munde. Auch wenn ich kein Freund vom Gendern bin, was damit jetzt nichts zu tun hat. Es ist einfach ein Ausdruck, dass auch im Fußball es einfach ein Miteinander sein soll, egal welcher sexuellen Gesinnung du zuträglich oder zugesprochen bist, Ausrichtung. Von daher ist doch ein schönes Zeichen. Inklusion heißt nicht nur das eine, sondern auch das andere. Ja, und
insoweit deckt sich die Aussage ja mit der von Neuers Regenbogenbinde.
Ja, das ist gleich in Grün, ja.
Ja und nein, weil das Argument, das ich dir jetzt entgegenhalte, ist folgendes. Neuer trägt die Binde schon, ich glaube, in den ersten zwei Testspielen vor der EM hat er die auch schon getragen. Also schon längers. Das wievielte Spiel in der Münchner Arena wird das morgen stattfinden sein? Und warum kommt das Farbschema erst jetzt auf den Plan?
Weil das
warum Spiel haben sie nicht die Ungarn ersten beiden? Ist. Mhm. Und da, wenn du mich fragst, kommt halt das Geschmäckerl rein.
Du meinst, dass es ein Fingerzeig der Münchner Hauptstadt obersten Richtung Ungarn ist und zu sagen,
oder der bayerischen
guckt euch mal Regierung. Eure Gesetzgebung an.
Ja.
Mal so also hart
grundsätzlich bin also, ich ja
hätte
bin
ich gar nicht so hart Pro. Gesponnen das so auf der Ebene.
Ja, aber. Ja,
auch das ist doch ein politisches Statement, was okay ist, oder?
Ja, aber es ist ein politisches Statement. Und,
kommen wir wieder zu dem Ausdruck, den du vorgelesen hast, ja.
In dem Moment kann man es halt, glaube ich, wirklich so sehen, dass es eine klare Ansage gegen den kommenden Gegner sein wird, der dann nämlich Ungarn ist und Ungarn hat was gemacht, hat.
Ja, aber das
letzte Woche,
ist das so ein bisschen, also.
Wann war das letzte Woche oder vorletzte? Länger ist es nicht her. Diskriminierungsgesetz quasi erlassen. Also es darf nichts mehr beworben werden, was eben auch nur entfernt ist in die Richtung Regenbogen.
Aber umso schöner ist es doch damit einfließen zu lassen in meiner Gedankenwelt. Oder ist es politisch unkorrekt oder eine
Instrumentalisierung
an der Stelle?
Aber siehst du die Sollbruchstelle, die ich sehe?
Ja, ich sehe deine Bedenken.
Wenn sie vor dem ersten Spiel schon gesagt hätten, Geule-Geschichte, der Manu macht es, wir sind mit an Bord und ab Spiel 1 feiern wir die Party mit. Und jetzt kommen sie beim dritten Spiel auf die Idee zu sagen, jetzt machen wir aber was.
Wir setzen ein Statement. Wir setzen halt nochmal ein Statement.
Mhm. Und da kommt halt das Geschmäcker rein und da tut sich dann natürlich auch so eine UEFA als Turnierveranstalter leicht zu sagen, nee, das ist ein offener Affront gegen den Gegner. Jetzt kommt dann natürlich diese ganzen Verflechtungen im Hintergrund.
Das sind die schlechten Verlierer halt. Als guter Verlierer sagst du Chapeau, danke fürs
dran erinnern. Ja, aber wir hatten ja vorher schon auch das Thema Vermischung Politik und Sport und Sport und Politik und was der Orban in Ungarn macht, ist halt sich den Fußball zu untertan machen, wollte ich jetzt sagen. Stimmt natürlich nur so ein bisschen. Aber er benutzt den Fußball als extremes Mittel, seine Macht zu stärken, zu erhalten und politisch
eben agieren. Ja, aber dann darfst du umgekehrt genauso sein.
Ja. Aber
gehst du auch nicht mehr Messer zur Schießerei.
Weißt du, wo das EM-Finale stattfinden wird? London. Also jetzt sind wir ein bisschen weg von der Regenbogengeschichte und so.
Ist ja egal, wir sind in London.
Höchstwahrscheinlich, ja.
Also ja, stand heute, nee, war doch letzte News, waren doch 75% gefüllte Arena.
Da bin ich mir jetzt nicht sicher, was London dazu gesagt hat.
Das war Felix Halbwissen von vor ein paar Stunden. Ich meine, gelesen zu haben, Einigung mit 75%, 60.000 Zuschauer.
Wenn ja. Du darauf hinaus willst. Ne, ich meine, die ganze Geschichte geht ja so, das Finale soll in London stattfinden. Unter ein paar Bedingungen. Und eine der Bedingungen ist zum Beispiel auch, dass England seine Corona-Bestimmungen für das Turnier lockert. Weil in England grassiert jetzt gerade die Delta-Variante ganz hart. Und die Regierung hat die Maßnahmen angezogen, verstärkt, schärfer gemacht. Jetzt will die UEFA aber einen Freifahrtschein für, ich glaube, 2.500 Sponsoren und Funktionäre, die ohne Corona-Maßnahmen da ein- und ausreisen können sollen, wie sie wollen. Corona-Maßnahmen würden halt bedingen Quarantäne bei der Einreise etc. etc. Also die Regeln, die für jeden Normalsterblichen gelten.
Die für UEFA die aktive hätte, Pandemie für alle gegolten haben bis vor ein paar Tagen.
Ja, und jetzt wieder. Ja, jetzt ziehen sie es ja wieder an, weil Delta so wütet anscheinend auf der Insel. Ja, und jetzt kommt die UEFA und sagt, wir hätten jetzt gerne einen Freifahrtschein für unsere Sponsoren. 2.500 Leute, für die gilt nicht, was für alle anderen gilt. Und wenn ihr uns den Freifahrtschein nicht ausstellt, da haben wir schon mit Ungarn geredet, die würden also da sich nicht so anstellen und die haben das Stadion eh immer voll.
Wie bitte? Ja, dann kannst du mir sicher sein, dass die Regenbogendiskussion in Ungarn nicht stattfindet.
Ja. Ja, und das jetzt haben wir lange drüber, jetzt haben wir einen langen Exkurs gehabt, aber das spielt natürlich auch in so eine Regenbogenentscheidung im Münchner Stadion mit rein. Ja, weil jetzt, sie sich natürlich ihren Orban nicht vergraulen, verstimmen wollen, weil der richtet ja eventuell zu ihren Konditionen das Finale aus mit seinem Budapester Stadion, in dem schon Heimspiele von Leipzig und Heimspiele von Liverpool und das war während der Champions League schon irgendwie eine krude Geschichte. Ne?
Die Puffmutter war immer Stadien, offen. Ja.
Hat sich nie groß drum geschert.
Ach, ja, das ist natürlich sehr, sehr, sehr abgefuckt auf gut Deutsch. Aber hey, ob UEFA oder FIFA, der Freudversprecher. Am Ende vom Tag geht es den Kameraden um ihre Kohle, um ihren Erfolg und sonst um nichts.
Und, um nichts anderes.
Nichts anderes, genau.
Und das wird halt so unfassbar sichtbar und plakativ an der Stelle, dass es fast schon wieder brutal. Eklig ist.
Da vergisst du ja schon vor lauter Schamgefühl, ja, dass du nächstes Jahr beim Public Viewing frieren musst.
Ja? Weltmeisterschaft mit Glühwein. So.
Entschuldigung. Ist doch so. Ja, wenn die Pandemie dann auch mal rum ist. Aber vielleicht ganz, da du die Delta-Variante erwähnt hast, wir bleiben ein bisschen beim Corona-Thema. Fußball ist damit erstmal kurz abgehakt.
Na, Fußball ist durch, oder? Ja, ach nee, vielleicht eins noch. Solidarität unter Bundesligisten. Während München nicht Regenbogen machen darf, haben Stand heute Nachmittag folgende Vereine angekündigt, sie werden ihr Stadion in Regenbogenfarben erleuchten. Der FC Augsburg, die Eintracht aus Frankfurt, der VfL Wolfsburg, Hertha BSC und der FC Köln. Wird keiner mitkriegen, super Solidarität, die werden auf jeden Fall in den Regenbogenfarben ihre Stadien erleuchten. Mal gucken. Ich denke nicht, dass die FIFA das über offizielle Kanäle bespielen wird.
Sicher keine offizielle Schaltung von Kameras aus den eben genannten Städten geben.
Füllt da mir schwör dran zu glauben. Ja, aber jetzt weg vom Fußball. Wo wolltest du hin? Ich
habe im Social Media heute auch massiv gesehen, wie einfach der gesunde Zeitgeist da einfach auch durchrauscht und es so viel Sympathien für die Regenbogenthematik gibt. Und das fand ich schon sehr nett eigentlich, dass sehr egal ob Unternehmen, Vereine oder auch Privatpersonen einfach Ja, ja. Sich dazu committed haben.
Weißt du, wovor ich Angst habe? Ich bin ja so ein alter Pessimist anscheinend. Das ist jetzt ein super Statement, aber das Statement ist so für den Arsch, wenn es nicht mit Leben gefüllt wird danach. Und das möchte ich erst sehen, dass auch Nachhaltigkeit hatten wir vorhin im anderen Kontext schon. Wenn da nichts nachkommt, dann kannst du dir auch deine Regenbogenbinde dir auch sonst wohin packen.
Das ist richtig. Das ist richtig. Ja, bin ich bei dir. Ist aber mit vielen Themen leider so. Okay, ganz kurz noch die Delta-Variante. Beziehungsweise das. Natürlich fühlt sich momentan alles so an, ein bisschen, ist zwar kein EM-Fieber gefühlt, aber schon ein bisschen erhöhte Temperatur, das Wetter ist cool, vielleicht ein bisschen zu warm an manchen Stellen, aber sei es drum. Es ist eine entspannte Stimmung, die Inzidenzien sinken Tag für Tag gefühlt, oder sie sinken Tag für Tag. Und die Leute, du merkst, dass das Leben beginnt wieder mehr, oder kehrt zurück in vielen Bereichen, was auch vollkommen okay und cool ist. Ich hoffe nur, dass uns das nicht vor die Füße fällt, denn eben diese Delta-Variante ist ja vor allem in, ja, Lissabon wurde abgeregelt, UK, die Zahlen gehen wieder hoch, London Hotspot. Ich hoffe, dass wir davon verschont werden und dass auch jetzt wir sind ja eigentlich auf der Zielgeraden, was die Impfzahlen angeht, was generell die Fallzahlen angeht. Durchbeißen und durchhalten, dass die Leute nicht komplett durchdrehen. Und was mich hart schockiert hat, und das Nachricht kam jetzt oder hat mich erreicht, kurz bevor wir uns heute Abend zusammengesetzt haben, Carsten, nämlich eine gute Freundin, die Daniela, die mich auch, dass die Krankenschwester aus dem Kardiobereich, die mir quasi auch mehr oder weniger das Leben gerettet hat. Der Mann ist Michael, Grüße und gute Besserung gehen an der Stelle raus, ist auch Pfleger in der Uni in Mainz. Und sie hat mir nur ein Bild geschickt mit Homeoffice Punkt, Punkt, Punkt und ein Infusionsständer und ich war bei Michaels Arm, das Ganze zu Hause. Und natürlich, was ist da los? Ja, Michael hat genau vor 13 oder 14 Tagen, also hat an der Grenze seine zweite Astra-Impfung bekommen. Und scheint sich aber in dem Zwischenzeitraum letzte Woche oder vor ein paar Tagen halt mit Corona, mit dem neuen oder mit dem mit der Delta-Variante angesteckt zu haben. 41 Fieber seit 2 Tagen, Halluzinationen, so dass sie quasi, ja, ne, weißt du Bescheid. Und das sind die Menschen, wo ich weiß, dass sie sowas von safe sind eigentlich und nach allen Hygienestandards leben, arbeiten, agieren. Und es hat mich ja jetzt einfach erwischt mit, vermutlich, wir werden es morgen erst wissen, ja, der große Test ist jetzt durch, ist Mittag genommen worden, wird dann morgen rauskommen, was es genau ist. Man vermutet die Delta-Variante, aber halt so quasi einen theoretischen Tag vor Ablauf der Karenz nach zweiter Impfung und mit 41 Fieber und Corona wird es halt nicht weggefegt werden. Ne? Und das zeigt einfach mal, wie brandgefährlich der Scheiß immer noch ist. Was, trotz was. Schönem Wetter und EM. Also, liebe Hörerschaft da draußen, werdet nicht müde, ab und zu immer noch eine Maske zu tragen, wenn Ballungen von Menschen da sind. Ja, einfach weiter einen Kopf anhaben bei der ganzen Geschichte. Nicht hohe Tränen, weil jetzt ein bisschen mehr erlaubt ist. Kann jeden immer noch, auch die doppelt Geimpften, auch wenn der Verlauf abgeschwächt ist. Ihr seid da nicht aus Teflon. Ihr seid nicht aus Teflon und ihr könnt genauso immer noch wirt sein und andere anstecken. Und ja, einfach der Appell an der Stelle. Und ja, gute Besserung nochmal, Micha. Ich hoffe, dass es schnell wieder besser geht.
Ja, natürlich auch von meiner Seite unbekannterweise. Halt durch.
Ja, ne? Und von daher kann ich das verstehen, dass das Hirn dann da auch struggles in der Art und Weise. Und man, ja, so ein Finale kannst du halt auch nicht um jeden Preis machen, einfach, ja.
Johnson wird da schon, ja, Mittel und Wege finden.
Vielleicht das kommt er im Doppelpack und dann nennt sich dann Johnson und Johnson, wir sind doch da, kann doch nichts passieren.
War der schlecht.
Ja, so ist das. Pandemie is not over yet, leider.
Not for long, ne?
Nee, auch, ja, ich muss mich ja selbst auch manchmal ermahnen, einkaufen gehen, denk an die Maske. Ja, natürlich, vor 8 Wochen oder vor 4 Wochen war das halt noch sehr, der Automatismus sehr viel größer, sich die Maske direkt ins Gesicht zu klatschen. Natürlich ist es schwieriger bei fallenden Zahlen und immer weniger schweren Verläufen dann einen Kopf anzulassen, aber da wollen wir auch nicht wieder hinkommen.
Nein.
Punkt. Punkt. Ich glaube aber auch mein MacBook Pro hat sich angesteckt mit irgendwas. Der Virusscanner hat zwar gesagt, das ist kein Covid, ja. Aber
du hast letzte Woche schon gestruggelt.
Und es wird immer mehr. Also scheinbar hat Marian leider hat Marian doch wieder mal recht. Und das Mainboard hat irgendwie einen Knacks abbekommen. Aber auf jeden Fall ist es nicht mehr so performant wie früher. Dann frage ich mich, darf das nach 4 Jahren passieren? Ich habe mittlerweile auch ein neues System drauf gebügelt und so. Es ist halt immer noch alles Kacke. Keine Ahnung. Ich hatte ja die Hoffnung, dass es mindestens bis Oktober durchhält. Oder ich hatte die Hoffnung, dass bis zum M1X oder M2-Chip von Apple durchhält, weil dann hätte sich das richtig mit dem neuen gelohnt. Aber da Apple ja das Release für die neuen MacBook Pros verschoben hat in den Herbst, ja, stehe ich jetzt vor der Gretchenfrage. Was tust du?
Ja.
Ja. Ja. First World Problems.
Ja, Apple Store durchchecken lassen, aber das.
Ja, ich lasse es am Donnerstag bei meinen Freunden in Hamburg von dem Apple-Partner in der Tat mal durchchecken.
Das ist im Zweifel halt auch nicht ein guter Rat, weil die Reparatur eines 4 Jahre alten Gerätes, gerade bei den Kisten, die kostet fast so viel wie ein neues Mac.
Ich habe mal ein bisschen geguckt, wenn es ein neues Main Logic Board sein wird, dann bist du halt auch fast vierstellig, ne?
Mhm. Und das für ein 4 Jahre altes Gerät ist schwierig.
Das ist Restwert, ja.
Was sagt dein Arbeitgeber dazu?
Die Frage habe ich der Geschäftsleitung heute mal gestellt. Mal gucken, was sie morgen antworten. Ich werde zwischenzeitlich halt hier auf meinen anderen Maschinen arbeiten, das ist alles kein Problem. Aber das Ding hat 4 Jahre fast Dauerbetrieb hinter sich. Vielleicht soll es so sein, keine Ahnung. Ist ein bisschen ärgerlich, jetzt nochmal eine Intel-Mac-Maschine zu nehmen, dann. Was heißt ärgerlich? Nein, das ist auch nicht ärgerlich. Geschissen drauf.
Es ist wirklich so ein bisschen First-World-Problem.
Je mehr ich drüber nachdenke, es ist echt ein First-World-Problem. Natürlich hätte ich gern den Silicon-Performance-Schub damit genommen, aber es ist, wie es ist. Oder ich gehe wieder zurück zu Windows. Ja, habe festgestellt, ein geiles neues Dell, ein MacBook-Klon von Dell, da kannst du das gleiche Geld wie für ein MacBook ausgeben.
Ja, preislich sind die nicht
gleich. Mit den
Smartphones
ja. Gibt's krasse
Same
Maschinen.
Shit.
Ja.
Oder jahrelang über die Preise für iPhones mokiert und lustig gemacht, vermeintlich. Ja, und jetzt kosten die Androiden auch nicht deutlich weniger.
Das auch, aber auch
die Flagships, ja.
Die MacBook-Clones, die es von denen gibt.
Ja, ja, aber also, das ist ja
das gleiche in Grün. Ja, krass. Für die Original-Docking-Station, da kriegst du fast ein iPhone SE umsonst dazu. Mhm. Nur für die Dock. Na, egal. Mal schauen, was rauskommt. Donnerstag bin ich in Hamburg. Und werde es dann mal in die Komfortwerkstatt geben, mal gucken, was die uns sagen. Mein Tastaturproblem muss eh behoben werden, egal was jetzt ist. Und dann schauen wir mal. Ja? Schauen wir mal,
dann sehen wir schon.
Richtig, richtig, richtig. So, dann haben wir auch alle Patiententhemen durch für heute, glaube ich, ne?
Oh, don't go there.
UEFA, Regenbogen kaputt, MacBook kaputt, Michael kaputt. Ja, noch mehr kaputte Sachen wollen wir nicht, oder?
Es gibt noch viel mehr Dinge, die repariert werden müssen, aber.
Achso, ja, das steht wieder auf dem anderen Blatt. Nicht alles, was repariert werden muss, ist auch kaputt.
Doch.
Echt? Ist das so?
Ich fürchte, muss dringend repariert werden. Okay,
wir sind jetzt schon wieder bei. Eine Stunde und wir wollten ja heute eigentlich eine kurze Sendung machen, weil wir dachten, wir haben gar nicht genug Themen.
Ja, eine entspannte Sommernachtsfolge wollten wir machen. Ja.
Leicht und kalorienreduziert, aber nicht themenreduziert.
Ja, das ist, weil du immer so viel labern duscht.
Herr Kaloyen, jawohl, wir machen weiter. Ja, Zeit, time is ticking, time is running und Zeit ist knapp. Wo gehen wir hin? Rezo auf Koks, ja? Hat Rezo sich selbst überschätzt oder nicht? Weißt du, wer Rezo ist, Carsten? Kannst du dich noch dran erinnern? Der CDU-Zerstörer.
Aber sowas von, sowas ja. von.
Ich wollte mir ja schon fast meine nicht vorhandene Tolle draufhaben in Rezo Ghost Memory.
Ja, schlag die Stirn gegen Türstock, wird auch blau.
Wird auch blau, selben, ja, genau. Ja, Rezo hat mal wieder einen rausgehauen, ich war ein bisschen irritiert. Die Headline von den ganzen Reaction-YouTubern darauf war Rezos 2.0 Zerstörung der CDU. Wo ich dachte, oh, was da passiert? War aber, war es ein großer Aufreger oder nicht? Die Bürgerschaft. Rezo hat vor einem Jahr, anderthalb, zwei, ich weiß gar nicht, wann sein erstes Video rauskam.
Das stimmt schon, viel länger als wir jetzt denken.
Ja, vor einem Jahr, glaube ich, gefühlt, hat Rezo ein sehr, sehr schönes Statement-Video zur Politiklage, zur Wahl, zu diversen Themen rausgehauen und damit eine Zielgruppe angesprochen, die halt ein Philipp Amthor und Co. vielleicht dann ein bisschen verfehlt haben.
Was eigentlich auch, Philipp Amthor? Das ist erfreulich.
Der ist mit Greta Thunberg Kaffee trinken, aber da reden wir nächste Woche drüber noch.
Ach so, okay.
Ja, es gibt heimliche Fotos von den zwei. Ja, Rezo mit seiner braunen Tolle hat er, das war echt ein gutes Stück und gut argumentiert, gut recherchiert und viele Dinge auch sehr gut mit Quellen belegt. Also die Quellen waren besser belegt als die Doktorarbeit von Gutenberg, muss man einfach mal sagen.
Aber nicht so gut wie die von Giffey.
Ja, man kann nicht alles. Gut, jetzt hat Rezo sich gedacht, okay, ihr habt eine gewisse Reichweite und ich meine, es war Timo Jung, ein Journalist, der auf ihn dazugekommen ist. Das sieht's dann
Tilo.
Timo, ja.
Lo.
Kleine Typo
für so, Tilo. So wie J-Lo, nur mit T.
Ja, Tilo. Tilo. L-O-W. Ja.
Tilo.
Der Herr Tilo Jung und der Herr Rezo haben sich gedacht, sie organisieren mal eine YouTube-Podiumsdiskussion mit allen Kanzlerkandidaten. Für eine Zielgruppe unter 30, würde ich mal sagen, kommt da ziemlich
hart bei raus. Haben Sie die Zielgruppe kommuniziert? Also ich muss dazu sagen, ich habe die Headlines mitbekommen, ich habe mich da jetzt nicht eingearbeitet, da hatte ich in letzter Zeit irgendwie zu viele andere Baustellen. Darum rede ich jetzt hier einfach so mit einer wunderschönen Halbwissen einfach mal mit.
Das ist doch super, solange du eine fundierte Meinung hast. Das ist viel wichtiger als ein...
Ja, die bilde ich mir.
Sehr schön. Also Rezo und der Herr Jung haben schon vor ein paar Monaten, so nachdem alle Kandidaten feststanden, auch offiziell alle Parteien angeschrieben und den Vorschlag gemacht, eine Online-Livestreaming-Podiumsdiskussion mit einem nicht ganz so konventionellen Moderator, nämlich im Rezo, zu starten, um Politik auch der jungen Hörerschaft, der jungen Zielgruppe, nämlich der Streaming-affinen Zielgruppe, die da irgendwo zwischen 15 und 30 den Schwerpunkt hat, ja dann auch rüberzubringen. Und ist das so? Ja. Ist, glaube ich, schon ein...
Also ich glaube, das ist Rezos Zielgruppe. Zu Tilo Jung kann man sagen, der betreibt den Kanal Jung und Naiv. Ja. Auch auf Interviewbasis, muss man sich mal angucken, ganz spezielles Format. Ich denke, da ist die Zielgruppe auch ein bisschen reifer. Aber wahrscheinlich ja, aber haben sie deshalb auch gerade in dem Tandem der eine, der... die richtig Jungen anspricht und der anderen, der die politisch Interessierten anspricht. Das ist vielleicht echt kein schlechter Mix.
Also du hast ja einmal die zwei, ich sag mal, Streaming- oder Kanalpersönlichkeiten, egal ob jetzt Twitch oder YouTube als Trägerkanal. Und dann aber ja auch die Grundgesamtheit der generellen Kundschaft von YouTube und Twitch. Ja, und da hast du natürlich schon eine demografische Verschiebung in diesem Bereich. Ne? Also macht Sinn dann im Plan, im Marketingplan bei der ganzen Geschichte. Natürlich geht es auch um eine gewisse Monetarisierung für die Jungs, aber das ist erstmal hinten angestellt. Es ist schon eine in meinen Augen sehr, sehr schicke Idee gewesen, zu sagen, passt mal auf, liebe Politik. Wir haben da eine Idee zu einem Konzept und YouTube hat zugesagt, dass sie da mehr draus machen und das Ganze pushen wollen. Twitch hat das Ganze, also Twitch/Amazon hat zugesagt, dass in Koexistenz mit YouTube, was ja auch ein Novum dann ist bei so einer Größe, das mit auf die Beine zu stellen und zu supporten. Und dann hat es quasi jetzt nur an den Kandidaten noch ein bisschen gefehlt. Der gute Herr Laschet stand ja mit als Erster eigentlich fest, glaube ich. Aber der Erste, der so fest stand, der hat auch als Erstes die Anfrage bekommen.
Als Kanzlerkandidat?
Ja, genau.
Ja, oder also Scholz war der Erste, glaube ich.
Laschet
musste sich doch erst gegen Söder durchsetzen.
Ach, ja, richtig. Ja. Aber am Ende vom Tag, SPD und Grüne haben gesagt, jo, wir sind dabei. Wenn der Ole Laschet auch mitmacht. Jetzt hat der Laschet gesagt, nö, mache ich nicht mit.
Ende hat er begründet?
Nee, nicht großartig. Ist einfach nicht dabei. Es ist nicht so sein Ding. Ist einfach so.
Okay.
Full stop. Jetzt sagt Rezo, oder Rezo ist jetzt damit ja an die Öffentlichkeit gegangen und sagt, vertane Chance. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und das ist die Frage, die ich dir ja auch da schon gestellt habe, Carsten. Ist es eine vertane Chance? Wie siehst du das? Ich finde den Ansatz mega. Natürlich könnte man einem Rezo eine gewisse Selbstüberschätzung da unterstellen. Ja, er ist mit Sicherheit nicht der größte Politik-Analyst an der Stelle, aber er kann mit Sicherheit sehr gut moderieren und die richtigen Fragen stellen. Und er hat das ja wohl in seiner Konzeptionierung, die er auch den Einzelparteien mitgeteilt hat, gesagt, wir wollen nicht über 100 Themen sprechen, sondern wir möchten vielleicht über 3 Themen sprechen, aber dafür sehr tief in den Themen. Mhm. Ja, was bei Grün-Rot wohl auch auf fruchtbarem Boden gefallen ist, mit der Prämisse, okay, wenn Schwarz dabei ist, klar, sind wir dann dabei. Und Schwarz hat gesagt, nee, wollen wir nicht. Nochmal die Frage, vertane Chance oder nicht? Also eben genau die junge Wählerschaft zu erreichen, sinnvoll zu erreichen.
Vertane Chance, ganz sicher. Auf der anderen Seite halt auch ein unglaublich heikles Thema umschifft. Weil wenn er da nicht performt, dann ist der Schaden viel, viel größer als der Shitstorm der Laschet. Genau, ja. Dieser ja, Laschet. Ja,
klar. Das ist
also das Format ist schon brisant. Ja, da kann man sich hart verbrennen. Ja, und auch Thilo Jung ist ja jetzt nicht so als Kuschelbär in Interviews bekannt.
Ja. Ja, es ist schon
die Frage, hat er keine Lust? Haben ihm seine Berater abgesagt? Ich meine, ich weiß nicht, wann die Absage datiert. Laschet hat jetzt eine ehemalige Bild-Chefredakteurin in sein Wahlkampfteam mit reingeholt als Berater. Die wissen im Normalfall, also die wägen schon ab. Mach ich das oder mach ich das nicht?
Sicherheit eine ganz klassische Risikoabwägung.
Und ich vermute mal genau, das wäre jetzt hier mal die Quintessenz meines Gestammels, dass die intern zum Schluss gekommen sind, Alter, die Chance, dass du dich verbrennst, ist viel größer, als dass du Sympathiewerte schaffst.
Unterschreibe ich 1:1, dass ein smartes Kalkül dabei war, Abwägung von Risiken und zu sagen, du gehst mit 2 blauen Augen daraus, du bist in einer extrem schwachen Position, die nehmen dich auseinander, du kannst nur verlieren. Und das ist das, was jetzt bei der jungen Wählerschaft, die adressiert werden sollte, hängen bleibt für eine CDU. Und das ist ja das.
Ist das so? Ja.
Würde ich mal fast sagen. Na, natürlich hat Rezo jetzt ins Horn geblasen und gesagt, bei Laschet ist ein Windei. Oder er hat keine Ahnung,
darüber auf gut Deutsch diskutieren, inwiefern er sich da nicht vielleicht selbst ein Stück weit zu wichtig nimmt.
Das ist ja die Frage, die ich gestellt habe. Er hat es sehr in seinem Statement-Video dazu sehr, also politisch sehr korrekt und nicht so provokant, wie ich gerade dann dargestellt. Er hat auch nur in den höchsten Tönen vom Kommunikationsmodus mit den Einzelparteien gesprochen, hat er keinen Alt aussehen lassen, aber zwischen den Zeilen bleibt halt stehen, der Armin hat sich einfach nicht getraut. Also ist das, was hängen bleibt beim geneigten Hörer. Und da hat Rezo sich gar nicht so wichtig genommen, wie es jetzt von der einen oder anderen Medienseite dann dargestellt wird. Er hat es schon sehr, sehr gut reflektiert, glaube ich. Man kann es halt immer darstellen, wie man möchte, und indem man natürlich dann auch Aussagen ein bisschen aus dem Kontext rausschneidet und so. Das ist ja alles kein Problem. am Ende vom Tag sehe ich es als mega vertane Chance, für eine alteingesessene Partei wie eine CDU, abseits von dem Kind am Tor, dem verbrannten Kind am Tor, was für den Nachwuchs zu machen und sich auch zu positionieren und zu zeigen und den sinnvollen Diskurs auch dem Nachwuchs näher zu bringen. Ja?
Dem Nachwuchs, das hört den sich jetzt, ja, Nachwuchs, aber Entschuldigung. Erstwähler und die.
Ja.
Hast du jetzt eine ganz gemeine Frage, bei der du wahrscheinlich eigentlich nur verlieren kannst? Ich stelle sie trotzdem. Hast du eine Ahnung, wie die Wählerstruktur aussieht? Wer wählt denn Schwarz? Wer wählt denn die Union?
I don't have a fucking clue. Alles, was ich sagen würde, wäre gelogen.
Aber ich würde jetzt mal rein gefühlt behaupten, dass die Wählerschaft der Union deutlich über 30 ist im Kern. Wahrscheinlich deutlich über 40 sogar. Das heißt, diese potenzielle Wählerschaft ist für ihn eigentlich gar nicht wichtig. Wenn meine Prämisse jetzt stimmt.
Da hast du mit Sicherheit recht. Warte mal kurz, Zahlen und Fakten. Wir schauen mal kurz rein, sehen wieder kurz was. Nee, das geht leider nicht im Partei-Drilldown hier. Riefen wir vielleicht für die nächste Woche nochmal kurz nach. Würde ich fast unterschreiben, deine These, Carsten. Ich bin ja auch als Schwarz. Darf ich das hier sagen? Als schwarzes Kind? Groß geworden und durchs Leben gegangen. Bis zum gewissen Zeitpunkt war das irgendwie gefühlt auch okay.
Darf ich an anders. Der Stelle eines meiner Lieblingsmusikzitate anbringen?
Ja.
Ich zitiere von Den Elenden aus dem Lied Zieh dich aus. Unbedingter Hörtipp. Meine Lieblingstextpassage. Woher du kommst, kannst du nicht ändern. Wohin du gehst, liegt nur an dir.
Sehr weise Worte, mein Freund, sehr weise Worte.
Leider nicht von mir, aber Bombenzeile hat mir schon oft
sehr stark
zu denken, ja, gegeben und geholfen.
Sehr, sehr, die Zeile. Sehr, sehr stark. Ja, mache ich auch kein Geheimnis draus, aus welchem Stall ich da komme. Aber du wirst schon recht haben, dass der Schwerpunkt irgendwo zwischen Mitte 30 und irgendwo weiter auf der Timeline rechts liegt, als jetzt bei 18-Jährigen. Da fließen mit Sicherheit viele Faktoren. Aber wo wir gerade so schön politisch unterwegs sind, ist dir mal aufgefallen, dass immer kurz vor Wahl das Thema Legalisierung wieder auf den Tisch kommt?
Nee.
Doch, es ist so. Regelmäßig, alle 4 Jahre, kommt mir das Thema hochgespült. Und
okay. Wer treibt es diesmal?
Ja, wer wohl? Nicht die CDU und nicht die CSU.
Das hätte mich jetzt auch gewundert. Wobei,
ja.
Der Söder mit dem
wobei
Joint,
die hätten,
muss er nicht mehr Bäume umarmen, kann er Bäume pflanzen rauchen.
Vom wirtschaftlichen Aspekt her müsste man ja fast da sagen, es sollte auch im Interesse der Schwarzen sein, dass da einfach weniger kriminalisiert wird und dass die Justizinstitutionen und Behörden einfach entlastet werden, um auch mal den richtigen Verbrecher in den Garaus zu machen, nicht den armen kleinen Studentenkiffern. Ja, so auf Brück gesagt. Also nicht nur Studentenkiffer, aber es ist schon, wenn du dir die Zahlen anguckst, die Verteilung, wie viel Energie und Zeit auf Kleinstvergehen im BTM-Bereich, nämlich auf, der ist mit einem, 2 Gramm Hasch oder Gras erwischt worden, wie viel da geopfert und verbrannt wird, einfach auf der Performance-Seite der Justiz, aber genauso auf der Vita-Seite der,
ja, ja. Ja, was das an Führerschein schon gekostet hat oder
das,
nicht gemacht
hat. Da hängt ja eine andere Industrie hinten dran. Das ist ja dann nochmal auch wieder eine Wertschöpfungskette. Aber die Diskussion wollte ich eigentlich gar nicht aufmachen. Ich fand so sehr lustig, dass alle 4 Jahre eben dieses, oh, wir machen uns stark für die Legalisierung, dann wieder aufs Tapio kommt.
Ja, spricht auch viele Leute an. Jetzt an der Stelle eine Frage, die mir gerade kommt, weil ich war ja heute im Krankenhaus und ich werde einen kleinen Eingriff haben und in dem Zuge hatte ich auch einen Termin beim Anästhesisten. Und einer der Punkte auf dem Fragebogen war die Frage, nehmen Sie Drogen? Und ich konnte natürlich sagen, nö, mache ich nicht. Aber so ein bisschen gewundert hat mich das schon, weil so ein Anästhesist dosiert vielleicht besser, wenn er weiß, was für Substanzen der Körper gewohnt ist. Aber ist das überhaupt rechtens? Ist das legitim? Kann ich, wenn ich da jetzt sage, ja, ich nehme Drogen?
Fällt unter die ärztliche Schweigepflicht. Und den Datenschutz. Der Datenschutz, unser alter Freund. Da ist er wieder.
Nee, aber im Ernst, das ist...
Ich glaube, da trägt er keinen Strick draus. Und wir hatten ja, glaube ich, mal kurz drüber geredet. Ist es für die Anästhesisten schon wichtig, ob du Kiffer bist oder nicht? Weil, ne, wenn du Dauerkiffer bist, dann wirkt einfach dieses pure Propofol nicht so, wie es sollte, beziehungsweise bis zum Faktor 1:3, nicht so wie bei Nicht-Kiffern. Und es wäre blöd,
wenn du... Propofol ist das, was dich da wegnockt, oder?
Das ist der geile Scheiß, ja. Was kurz morgig warm im Arm macht und dann zu Sweet Dreams führt, ja. Also es ist quasi Heroin fürs Volk, ja. Das ist das, was dich richtig ausknipst.
Ich habe dann die Anästhesieärztin gefragt, ob sie mich denn dann in den Schlaf singen wird. Und dann hat sie bloß so irritiert geguckt und meinte so, nee, wahrscheinlich nicht sie, das macht ihr Kollege. Und der spritzt mich einfach in den Schlaf. Und ich so, okay, das ist ein bisschen unromantisch, aber sei es drum.
Wann hast du deine letzte Vollnarkose gehabt?
Es ist schon mindestens... Ich glaube, das war damals, als die Nase kaputt war, aber das dürfte... Ach, da weiß ich, ob es da die Kinder überhaupt schon gab.
Also, okay, schon länger
her. Reden wir von 20 Jahren oder so.
Ja, dann freu dich einfach auf den Turn. Ja, das Zeug kann schon was. Ja,
also ja, da bin ich überzeugt.
Ist nur wie bei jedem Chunk, ne? Wenn es nachlässt, willst du mehr.
Ja, ich hoffe, wenn es nachlässt, dann...
Ja, aber da Marian nicht zu Recherchezwecken heute zur Verfügung stand, habe ich das jetzt auch selbst gemacht. Guck doch mal deinen Messenger, deine Wahl, Carsten. Ich habe dir nochmal die demografische und die Altersverteilung der letzten Bundestagswahl in der Zweitstimme geschickt. Ganz interessant. Fangen wir mit der Geschlechterverteilung an.
Das ist die letzte Wahl.
2017 Bundestagswahl. Ja. Also 2021 minus 4, 2017. Ja. Quite easy.
Ja.
Schwarz, auch interessant, 29,8% Frauen gegenüber 23,5% Männern haben schwarz gewählt. Dafür bei den Roten ist es sehr gleich, nämlich 20,5% Frauen und Männer. Und dann, ich mag es gar nicht aussprechen.
Die Zahl wundert auch niemanden.
Die blaue Farbe, hellblau, reden wir gar nicht drüber. Ja. Bei 16,3% gegenüber 9,2%, 16,3% bei Männern, ja, gegenüber 9,2% bei den Frauen, auch verrückt. Ja, die AfD hat sich im Landfrauentum noch nicht so durchgesetzt. FDP 9,7, der Rest ist sehr homogen. Ja, also die größte Abweichung ist echt bei CDU und bei der AfD zwischen Männern und Weiblein, und dann geht's ans Alter.
Und bei den Grünen ist es zwar nominell nicht so viel, aber es sind trotzdem fast 25%, auch 10%
Frauen
wählen Grün und 7,5% männlich wählen Grün.
Ja, also 2,5%
also, mehr Frauen.
Ja.
Und jetzt gehen wir ans Alter, da war die Frage. Und damit ist mein Einwand teilweise...
Sieht sehr stable aus, gell? Wobei, ja, 8% zwischen 18 bis 24 zu den 60 bis 69-Jährigen und 70 plus 36,5%. Das ist halt schon krass. Das ist schon krass. Mhm. Aber zwischen 25 und 59 ist es sehr homogen. Hätte ich jetzt in der Verteilung her anders erwartet, ehrlich gesagt.
25 bis 70 kannst du eigentlich sagen. Ja, nicht? Sind so zwischen 21-27%, Tendenz steigend mit Alter steigend. Das heißt aber, dass spätestens bei der nächsten Wahl die wahrscheinlich ein noch massiveres Problem haben werden. Weil die Frage ist, es klingt jetzt ein bisschen schaurig, aber die 70-plus-Leute sterben ja auch alle weg.
Ja, aber da muss ich dir leider widersprechen, Carsten, als alter Statistikfreund und Kenner der Alterspyramide, die 70-plus-Leute werden jedes Jahr aufgeführt, weil jedes Jahr werden mehr 70-plus.
Ja, aber die kommen ja durch vermeintlich, die werden aufgefüllt durch vermeintlich liberalere Jahrgänge.
Ach so, ja, okay. Ja, der Schwarzbalken ist da natürlich kleiner. Nichtsdestotrotz sind wir noch gefühlt an die stärkste Macht. Also es wird eine interessante Wahl. Zurückzukommen zu Rezo. Und ich hoffe, dass seine blauen Haare keine politische Aussage haben. Nein, mit Sicherheit nicht. Ehre gehen raus an Rezo an der Stelle. Oh. Cooler Typ. Ich würde mir an seiner Stelle vielleicht eine andere Farbe für meine Haare aussuchen. Nicht blau, weil dann doch wieder grün oder gelb.
Naja. So ein Trademark änderst du nicht von jetzt auf gleich.
Nicht wegen so einer Randpartei. Leider ist ja keine Randpartei mehr, ne?
Wird ja. Schon wieder. Wird
wenn
schon
du wieder die demografische Teilung bei der AfD anguckst, ne, das ist auch interessant. 18 bis 24 Jahre 8% und die 70 plus Leute auch mit 8,3%. Alles, was dazwischen ist, ist mindestens 12, irgendwas Prozent. Krass, oder? Also.
Ja. Ah ja. Am stabilsten zwischen 35 und 60, ja.
Ja, verrückt. Verrückt schlimm, genug schlimm, Zahlengerödel schlimm. Für heute. Wollen eigentlich hier die Shownotes?
Ja.
Ja. Brauchen wir noch Shownotes?
Ja, wollen eigentlich sagen, eine kurze Sendung machen, Mann. Wir jetzt unserem kühlen Sommerdrink wieder zu.
Brauchst du überhaupt einen kühlen Sommerdrink? Bei uns sind es nur 16 Grad.
Ich weiß nicht, was draußen hat. Es ist angenehm. Es ist gut in Shorts.
Ja, das ist doch fein.
Genau.
Dann müssen wir morgen auch nicht so schwitzen beim Deutschlandspiel. Hängt ja, wenn die Jungs schwitzen auf dem Platz. Resümee, ganz kurz abschließend, Resümee von dir vom letzten Spiel. Um nochmal die Deutschlandwimpel rauszuholen.
Gosens, unfassbar geil, cooler Typ.
Du meinst, so Podolski 2.0? Summe,
ja, so Podolski finde ich den eigentlich
gar nicht.
Ich finde,
aus manchen Perspektiven sieht er aus wie sein großer Bruder irgendwie, kleiner Bruder oder was.
Ja, und er ist auch ein Linker, aber allein überleg mal, wie der da
ist das auch ein Linker. Tor, was hör mal auf mit der Politik, hat. Mann.
Wie der sich da reingeschmissen hat, sowas siehst du eigentlich sonst nicht mehr, mit welcher Wucht der da angeflogen kam. Okay, das war im Spiel davor gegen den französischen Verteidiger ähnlich wuchtig. Da ging es nicht so gut aus. Nee, also konnte man sich viel, viel besser anschauen als das Frankreich-Spiel. Jetzt geht's dann morgen gegen die Magyaren aus Ungarn. Dein Tipp? Ach, da müssen wir echt schnell schneiden diesmal, dass die Folge draußen ist, bevor das Spiel losgeht, Heiko.
I feel the pressure. I will do it. Wir werden auf jeden Fall morgen
Challenge accepted.
Ja, an der Stelle, auch wenn das Spiel wahrscheinlich vorsorglich von der UEFA in Schwarz-Weiß übertragen wird, damit keiner die Regenbogenfahnen sieht, würde ich sagen 3-1 für Deutschland.
3-1 ist valide, ja, sowas, das sagt übrigens Benny Fuchs auch immer, 3-1 ist sein Tipp. Muss ich jetzt da, ich kann da nicht mitgehen, dann sage ich 4-2. Nein, 4-1. Keine 2 Gegentore.
Ja, wollte gerade sagen, weniger Gegentore sind mehr, ne? Wir müssen ja Anschluss behalten, ne? Nee, cool.
Ja, aber wenn die das halbwegs konservieren, dann wird das.
Also ich werde mir den Wecker morgen eine Stunde früher stellen, weil heute Abend muss ich jetzt erstmal noch laufen gehen und ein paar Kilometer zusammenkriegen, damit meine Ringe voll werden, ja? Nicht, dass die Uhr mit mir schimpft. Und dann werde ich das morgen früh zapp, zapp, zapp schneiden, noch bevor ich zu meinem ersten Termin fahren muss. Hey, ich habe wieder außen die Termine, Carsten, ist geil.
Dann ein Grund mehr zu schneiden, weil sonst ist unsere arme Hörerschaft, die darbt da, die warten doch, die warten doch. Yeah, ach genau, sicher, apropos darben, wenn ihr irgendwann mal Facebook-Podcast gibt's ja jetzt auch bald, da können wir vielleicht nächste Woche drüber schnacken, da ist wirklich ein bisschen reingewurstelt. Aber wir freuen uns über Kommentare überall, am allerliebsten auf der Webseite oder bei Facebook, geht aber auch bei Instagram. Ihr findet uns unter der Gadgetfunk oder gadgetfunk.de und solltet ihr bei Apple Music oder Spotify mal auf unser Projekt hier stoßen, scheut euch nicht, hinterlasst Sterne, hinterlasst Kommentare. Das ist alles super gut dafür, dass dieses kleine Projekt ja auch ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt, dass wir noch größer werden und noch beliebter. Und
genau, ja. Und unsere Amazon-Einkaufsliste und Wunschliste für den nächsten Prime Day findet ihr im halben Jahr online. Danke.
Guten Abend. Ciao.
Ciao.
Das war der Gadgetfunk. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, ihr hattet ähnlich viel Spaß mit der aktuellen Folge, wie wir das gehabt haben. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst doch gerne ein paar Sternewertungen bei iTunes, Spotify oder anderen Podcast-Plattformen. Der Gadgetfunk ist eine Produktion der Gadgetfunk Studios. Redaktion Heiko Mempel, Carsten Kunert und Marian Hecke. Produktion Heiko Mempel, Carsten Kunert und Marian Hecke. Ton und Schnitt Heiko Mempel. Also, ja, quasi fast immer. Neue Folgen gibt es dann auch fast immer mittwochs und zwar überall da, wo es gute Podcasts gibt. Und jetzt lasst es euch gut gehen und bis bald. Servus und viel Zeit.
Oh wow, das war immer wieder so interessant. Vielen Dank dafür.
Ciao. Ciao.